Schall und Rauch.
Dunkler Kaffee und neblige Gedanken am Montagmorgen.
RevLab.
Hey Manu, wunderbarer guten Morgen. Heute ein Stündchen später als sonst, aber ja, mit guten Gründen.
Mit guten Gründen, genau. Sehr, sehr ereignisreiches Wochenende.
Genau. Du bist recht oft in Bern gewesen, gell?
Das Ey, ich glaube, noch nie in meinem Leben bin ich 3 Tage am Stück in Bern gewesen, aber es ist schön gewesen. Also wir haben Freitag, Samstag haben wir ja RevLab Weekend Retreat gemacht und ich habe bei dir übernachtet, ja, nach einer durchzechten Nacht. Und dann am Sonntag schon wieder im ICF Bern predigt, zweimal.
Ja, also du hast am Samstag ja nachher, wie ich, auch noch Workshop gehabt bei diesem Kirchentag.
Oder? Ja.
Also Kirche in Bewegung, haben wir noch Workshop gehabt. Hey. Und nachher bist du heimgeruscht, hast mal irgendwie wieder gezeigt, hey Kinder, da auf dem Viertel, das bin im Fall ich. Ich bin euer Vater.
Ja, genau.
Wisst ihr noch?
Hey, ich habe wirklich jetzt fast eine Woche lang habe ich Kinder irgendwie nur über FaceTime gesehen. Weißt du, ist schon gerade ein bisschen. Unsere Tochter hat gestern dann unbedingt noch FaceTime machen, weil sie eine Strähne violett gefärbt hat und hat gefunden, das muss sie mir jetzt noch zeigen und so. Und irgendwie, es ist jetzt schon Zeit, dass ich mal wieder ein bisschen Präsenz mache.
Ja,
wirklich.
Ja, und nachher bist du eben am Sonntag, bist du wahrscheinlich am Morgen ziemlich früh schon wieder.
Halb 6 auf und dann um 6:30 auf den Zug und ja auf Bern wieder einmal mehr und dort 2 ICF-Gottesdienste erlebt.
Ja, es ist voll. Ich war ja dafür am Sonntag genau in Gegenrichtung unterwegs gewesen.
Oh.
Also ich bin gerade, ich bin eigentlich bei dir vorbeigefahren, gell? Ich bin zu meinen Eltern nach Lausen, um den Theo abholen.
Ah, ja, klar, ja.
Ja.
Ja, ja, wir haben ja mal noch überlegt, ob ich noch mal zu euch komme am Sonntagnachmittag. Es hat aber mit dir nichts zu tun, sondern mehr mit mir. Ich habe gemerkt, ich muss jetzt einfach mal irgendwie ein bisschen oben runterfahren.
Ich muss dir im Fall auch sagen, ich bin richtig froh gewesen, haben wir das nicht irgendwie fest abgemacht. Weil, nein, ich habe einfach so null Energie mehr gehabt.
Yeah.
Also, nicht so, dass es mir schlecht gegangen ist oder so, sondern einfach so ganz, ganz ruhig. Und kaum bin ich nicht mehr hergesessen, bin ich so fast weggedöst.
Ja, ja. Ja, ja, ich finde das noch witzig. Ich hatte das früher auch oft gehabt, an Sonntag, wenn ich so viel predigt habe. Manchmal habe ich irgendwie 3 oder 4 Gottesdienste am gleichen Sonntag gemacht. Und wenn du dann nach dem Gottesdienst, dann stehen da mal Leute Schlangen und wollen mit dir noch irgendetwas besprechen. Und ich rede eigentlich mega gerne mit Leuten. Ich finde es immer spannend, wenn dann so persönliche Rückfragen kommen und auch kritische Sachen und so. Ich finde es sehr spannend. Aber bei mir kommt dann immer so der Punkt, wenn ich dann merke, ich bin einfach erschöpft, dass es so eine Art wie so einen kleinen Tinnitus gibt, weißt du?
Oh.
Dass ich dann wie, dann reden Leute und ich sehe, wie sich die Lippen bewegen, aber ich kann wie ihre Worte nicht mehr verarbeiten, weißt du? Ich habe wie so das Gefühl, ich mag einfach nicht mehr zuhören. Yeah. Und das habe ich gestern im Fall nach dem Morgengottesdienst, habe ich das auch bei jemandem gehabt, der dann geschwätzt hat und sehr, sehr ausführlich erzählt hat, sage ich jetzt mal. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich bringe Spannung.
Grüße die Person.
Ja, genau. Nein, es ist nicht die Person, sie war wirklich ich. Ja, aber ja, ich habe gemerkt, ich bringe jetzt Spannkraft nicht an, um mich interessieren. Weißt? Ich denke dann, wieso, ich muss da raus, ich muss jetzt einfach...
Weißt du, um überleben denen.
Ja,
und nicht
mehr. Ja, voll.
Aber was ich schon habe gemerkt, ist so, ich würde jetzt sagen, das Weekend war eigentlich mega anstrengend. Wir haben ja, also jetzt wirklich, weißt du, so Retreat kenne ich ja sonst auch so, dass man sehr viel Pause hat und ab und zu irgendwie auf einem Flipchart Bäume und Männchen malt und so. Und da muss man jetzt echt sagen, also wir haben schon einfach Sitzung, bam, 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 kaum Pause etc. Also es ist eigentlich recht abgegangen. Und gleich habe ich nachher so gemerkt, ich habe irgendwie, obwohl ich körperlich so völlig erschöpft war, so mental hatte ich irgendwie viel mehr Energie als vor dem Weekend.
Ja. Ja.
Also es ist wirklich so, ja, im Kopf hat es sich super geil angefühlt. Also einen mega Bock gehabt, heute wieder zu arbeiten und so, was ich echt nicht gedacht.
Ja, ich im Fall auch. Und ich habe ehrlich gesagt letzte Woche gedacht, ich glaube, ich muss mich am Montag abmelden. Es wird mich so anschauen.
Ich habe Homeoffice eingetragen für am Montag, weil ich einfach gedacht, hey, ich kann nicht ein Retreat machen. Nachher ist noch der Kirchentag. Und nachher sehe ich euch schon wieder am Montag. Ich packe das nicht. Und nachher heute Morgen habe ich so richtig Bock gehabt, zum Kommen.
Es ist mir im Fall auch so, es ist mir wirklich wahrscheinlich auch so gegangen. Aber man muss ja sagen, wir haben einfach eine super Zeit gehabt, wirklich an dieser Retreat auch. Ich habe das Gefühl, wir haben als Team uns wie nochmal komplett neu gefunden und irgendwie so das Selbstverständnis vom RefLab als eine Community, wo irgendwo Glauben lebt und artikuliert und reflektiert für Menschen und als Menschen, die sich nicht mehr jetzt in einem herkömmlichen Sinn als institutionelle Christen verstehen oder so. Ich habe das schon super spannend gefunden.
Ich habe das wirklich auch spannend gefunden. Ich habe es so toll gefunden irgendwie. Weißt du, man könnte jetzt irgendwie sagen, was sind die Bedingungen, dass so ein Teamtreffen oder so ein Retreat gut klingt, oder? Und dann kommt dann mega viel so Umstände in den Sinn, wo man kann sagen, also du brauchst irgendwie eine tolle Location, das muss, weißt du, und so Zeug.
Ja, ja.
Das haben wir ja irgendwie alles nicht gemacht.
Ja.
Und wir haben auch nicht irgendwie so eine mega durchdachte Rhythmisierung gehabt oder irgendwie, ich würde sagen, methodisch ist das ganze Ding jetzt eher schmalspurmässig aufbereitet gewesen. Aber es ist irgendwie so eine Energie entstanden im Team, die, glaube ich, so von dem her ist gekommen, dass alle haben das Gefühl hatten, ah, okay, hey, ich darf wirklich das machen, was ich will.
Ja.
Also, es gibt so bei dem Kurs, wo jetzt du auch anfängst machen, da, das Diplom, VMI.
Ah ja.
Bringen sie immer die Formel, dass quasi so deine Arbeitsergebnisse oder das, was du auf die Reihe bekommst, hängt so damit zusammen, können, mal wollen, mal dürfen. Und ich habe so wie das Gefühl, in diesem Team hast du so gemerkt, also weißt, so können und wollen ist so überhaupt kein Thema. Also die Leute können alle, was sie machen und sie wollen auch.
Ja, ja.
Aber irgendwie habe ich so gemerkt, sobald irgendwie allen ist klar geworden, dass es auch so ein Dürfen gibt, also so, das ist sogar gewünscht, dass ich das so mache, wie ich es mache, als die Person, die ich bin, ist irgendwie so eine Energie reingekommen, die so halb Magic ist.
Ja, ja, ja. Es ist wirklich so ein Moment gegeben, wo auch die anderen im Team gesagt haben, hey, das ist jetzt irgendwie, da hat sich etwas verdichtet, das ist irgendwie so fast so ein bisschen Hühnerhautmässig.
Gell?
So.
Ja, schon.
Das ist schon cool. Ist
schon, hey, cool. Aber nachher am nächsten Tag habe ich echt gestaunt über dich. Wir sind ja nachher noch zu dem Kirchentag und du hast mit der Evelyn einen Workshop gehabt und ich auch noch einen Workshop gehabt. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, du bist huren nervös gewesen vor diesem Workshop. Und nachher habe ich so gedacht, hey, nein, jetzt hat er irgendwie 15 Jahre lang irgendwie zweimal am Weekend vor Full House seine Predigten gehalten, schon vor x Menschen geredet. Und jetzt hast du dort einen Workshop und du bist irgendwie so wie, ich muss alles nochmal durchgehen und klappt denn das?
Ja. Ja, okay, ja, das stimmt aber auch. Ich muss ja sagen, ich bin auch vor Predigten immer nervös gewesen. Ich bin lange Zeit bin ich ungesund nervös gewesen, also übermäßig nervös. Ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, das ist wieder eine Gelegenheit, wo ich könnte das Gesicht verlieren oder mich blamieren oder irgendwie mit abgesagten Hosen dastehen und so. Das ist ganz, ganz schlimm gewesen. Ich bin fast 10 Jahre lang an jedem Sonntagmorgen in Gottesdienst gefahren. Das hat sich angefühlt wie der Gang zu Canossa. Also wirklich. Ich bin 10 Jahre lang einmal mit dem Velo angefahren und ich hätte nur umkehren und heimgehen und Netflix schauen. Ich habe das ganz.
Das hast du mir im Fall noch nie erzählt.
Ich habe das jahrelang habe ich wahnsinnig gelitten, oder? Weil ich einfach vielleicht einen Wahnsinnsanspruch hatte an mich selber, weil ich schon mir die Predigten immer so haben müssen aus dem Leib schneiden. Das ist so etwas von hart errungen gewesen einmal. Und ich bin nie zufrieden gewesen im Vorfeld mit dem, was dann effektiv rausgekommen ist. Ich habe immer bis zur letzten Sekunde, also während dem Gottesdienst, bei den letzten Liedern vor der Predigt, habe ich noch Änderungen vorgenommen im Skript und bin dann auf Bühne und so. Und immer, einfach alles ist im Fluss gewesen, bis zur Performance. Und ich habe das wahnsinnig kräftezehrend erlebt und habe eigentlich erst so im letzten Drittel von meinem Dienst jetzt als Pastor, habe ich eine Freiheit gewonnen und eine Sicherheit, wo ich zum Beispiel am Samstagabend auch können sagen, zum Beispiel mit meiner Frau zusammen Freunde einladen und sagen, komm, ich darf zwar nicht bis morgen um 3 Uhr durchmachen, aber wir können zu Nacht essen und eine gute Zeit haben. Ich muss einfach schauen, dass die Predigt fertig ist bis dann und dann habe ich das können loslassen. Früher habe ich das nicht können. Bin ich am Samstagabend nicht zu gebrauchen gewesen, einfach weil ich so angespannt war. Und ich habe das ein bisschen können loslassen, aber ich bin schon immer noch der Typ, der sich verlässt auf gute Vorbereitung. Und ich habe Zeit, ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass ich während dieser Retreat, ich habe sie mit der, ja, der Workshop mit der Evelyn zusammengehalten, ja, und ich habe ihr im Vorfeld gesagt, weißt du, wir können das garantiert finden, mir eine halbe Stunde Zeit, um das super durchsprechen und nochmal alle Folien entlang gehen, ja, und so. Und dann ist es einfach so ein volles Programm gewesen, mhm, dass wir eigentlich erst auf der Tramfahrt oder Busfahrt dorthin, genau, irgendwie haben uns können absprechen, ja, welchen Teil machst jetzt du und was mache ich, und ich habe mir überlegen, ja, habe ich denn zu dem überhaupt etwas, was ich aus der Hüfte geschossen kann sagen und so, und plötzlich eben, dann bin ich nervös geworden, weil ich denke, hey, also ich bin eigentlich gar nicht genug gut vorbereitet für den, okay, Workshop, oder? Schlussendlich ist alles sehr, sehr gut gegangen, ich habe eher zu viel als zu wenig geredet, wir sind mit den Sachen nicht richtig durchgekommen, ich musste im zweiten Durchgang kürzen und wir haben viel gelacht und so, und es ist alles, ich kann es ja dann schon abprüfen.
Dort habe ich ja wieder gemerkt, dass wir zwei schon völlig anders ticken. So, für dich war es ja mega beruhigend, wo du im Tram hast geschnallt, dass du den Workshop, den gleichen Workshop zweimal machst. Mhm. Hast du gesagt, ah ja gut, okay, aber dann im zweiten Mal klappt es sicher. Und für mich ist das schon so die kleine Vorstufe von einem Burnout gewesen, daran zu denken, dass ich den gleichen Workshop zweimal muss halten. Das ist wirklich so. Und ich kann das auch nicht. Ich kann das nicht. Ich habe gestern gedacht, habe ich ja gesehen, du hast irgendwie am Morgen um 10 Uhr Gottesdienst, mhm, gehabt und dann zu oben um 6 Uhr und du hast ja die gleiche Predigt.
Ja, ja, genau.
Ich könnte das never ever die Energie aufbringen, das Gleiche nochmal zu sagen. Ich merke das so. Jetzt bei diesem Workshop, das erste Mal ist gut gegangen, dann das zweite Mal habe ich mir so wie zugeschaut und dann denke ich, ja, das hast du ja schon mal gesagt. Und so. Und wenn irgendwie die Sache schon zu bekannt ist, ja, also weißt du, so, dass ich irgendwie wie denke, ich weiss jetzt, was passiert,
ja,
dann habe ich so einen Energieabfall. Nein, wirklich mega schlimm.
Ja, aber ich finde es eben noch geil, zum Sachen mehrmals machen, eben weil ich mich dann kann verbessern und weil ich immer eine höhere Nähe und Freiheit gegenüber dem Publikum gewinnen. Mhm. Also weißt, wenn ich jetzt eine Predigt habe, ich habe ja dann oft ein ausführliches Skript und ich habe wirklich stundenlang am Gedankengang geschliffen, weil ich will, dass das konsistent ist, dass ein das andere ergibt und irgendwie einen guten, auch emotional einen guten Spannungsbogen beschreibt und so. Und dann bin ich oft im ersten Durchgang, bin ich noch irgendwo sehr stark so am Skript dran, muss immer wieder drauf schauen. Nicht, dass ich jetzt würde ablesen, das habe ich natürlich, das funktioniert in dem Setting gar nicht, oder? Du, ja, musst schon frei reden. Aber gleich, ich merke, ich brauche das Skript noch. Und dann mein zweiter Durchgang oder mein dritter ist meistens am geilsten. Dann kannst du eigentlich, du nimmst das Skript führen, leihst es an und redest einfach frei. Und dann kannst du die Leute die ganze Zeit anschauen und spürst, ja, was zurückkommt. Und kannst irgendwie, kannst auch, sag jetzt mal, humoristische Sachen, kannst ganz anders auskosten, weil du hast es im Kopf und du kannst dich auf die Vibes einlassen, weißt du, zwischen, ja, ja, dir und den Leuten. Das finde ich schon geil. So nach dem vierten Mal fällt es dann wieder ab. Da hast du das Gefühl, ich bin ein Roboter, der, ja, irgendwelche Bullet Points abarbeitet, oder? Das geht nicht mehr.
Nein, ich brauche es eben ändern, so dass ich manchmal wie überrascht bin, welche Folie das jetzt kommt, weißt du, zum Beispiel? Oder welches Bild oder so. weil dann bin ich irgendwie so 100% in der Situation.
Ja, ja.
Also ich weiss zum Beispiel, wenn ich nicht mehr vorne laufe und ich muss etwas sagen und ich bin so nervös, dass ich denke, ich breche jetzt zusammen, dann weiss ich immer, es wird super. Mhm. Und wenn ich irgendwie so vorne laufe und denke, ja, easy, dann weiss ich, dass es so eine fahrige Scheißsache wird.
Ja, ja, ja.
Ich kann das wie nicht. Ich glaube, ich werde mit Vorbereitung nicht besser.
Mhm. Gut, das ist möglich. Und man sagt ja schon auch, dass es gesund ist, eine gewisse Nervosität mitzubringen und dann auch irgendwo auf seine, wie soll ich sagen, auf seine Präsentationsfähigkeiten oder Performancefähigkeiten auch ein Stückchen zu vertrauen und sagen, mal, ich habe das auch schon gemacht und ich funktioniere so und da fällt mir dann schon zur richtigen Zeit das Richtige ein, ja, weißt du? Ja, ja. Aber ja, ganz gleich sind wir da, glaube ich, nicht gestrickt. Aber auf jeden Fall finde ich.
Ich hätte sicher immer gerne Gruppenarbeiten mit dir gemacht in der Schule.
Ah ja,
Ich glaube, wir wären super gewesen zusammen.
Ich hätte dich so gehasst. Weil ich nehme mich immer bei diesen Gruppenarbeiten. Weißt du, wenn du dann hockst du mit irgendwelchen drei Luschen, so hure Pflumen im Ding, so sagen, du, also ein Viererhalber langt mir auch noch. Und ich denke, ja scheiße, jetzt muss ich quasi für die ganze Gruppe Differenz zwischen Viererhalb und sechs muss ich jetzt wettmachen, oder? Weil ich natürlich mit einem Viererhalber nicht zufrieden bin, was ich Gruppenarbeiten ins Reine geschrieben habe. Und alles umformuliert. Und die kompletten Teile und Recherche von den anderen haben angeholt, weißt du? Ich glaube, ich würde dich so hassen.
Das glaube ich auch. Das ist ja auch, wenn wir amigs zusammen so ausgeglaubt vorbereiten. Ja. Dann eröffnest ja du so einen Ordner mit Staffel 5 Gesprächsnotizen und Vorbereitungen und schreibst schon dort hure viel Zeug rein. Ich ja amigs weniger.
Du weniger. Ja, aber du musst ja sagen, es hat uns auch beiden schon geholfen, dass ich mir gewisse Gedanken schon gemacht habe.
Ich finde das ja super. Ich schätze das sehr, Manuel.
Ja, nein, es ist so eine ganz eigenartige Form von Co-Abhängigkeit, die ich nicht so... Oder?
Oh, oh man.
Yo. Ja, aber zu der Energie, wo man gewinnt oder verliert beim Arbeiten. Ich finde das schon noch faszinierend, dass es doch Sachen gibt, die du machst. Es gibt so Arbeitstage, wo du eigentlich sehr überschaubare Stunden schreibst, von 9 bis 5 oder irgendwie von 8 bis whatever. Und mit Mittagspause und so. Und du bist so wie etwas von ausgelaugt nachher, wie du so Scheißdreck hast müssen machen.
Ja, genau.
Und wo du wie denkst, hey, ich mag nichts mehr zu Abend. Und kommst aggressiv heim zu der Familie. Ja. Weil du einfach irgendwie, wie denkst, hey, mein Leben zerrinnt vor meinen Augen. Ja, wie so andere verfügen über mein Leben und lassen mich jetzt so Scheißdreck machen und so. Und das ist so kräftezehrend. Und es gibt andere Tage, wo du irgendwie am 5 Uhr aufstehst und wo du einfach einen Brainfuck hast von Meetings und weiss ich was. Aber wenn die Energie drin ist, wenn du das Gefühl hast, ich bin da irgendwie an etwas dran, wo noch nicht schon 37 Leute vorgehaut haben, sondern das ist irgendwie cutting edge, ich kann vielleicht sogar mit meinen Ideen einen Unterschied machen. Ja. Da kommt etwas in Bewegung, ich bin irgendwie Teil von einem Team, wo eine Grundenergie
da ist. Das finde ich immer etwas vom Krassesten. Ja. Wenn du so wie merkst, hey, da bringen irgendwie ganz verschiedene Leute etwas ein und es passiert etwas daraus, was niemand von uns vorher hätte gedacht.
Ja.
Das sind so Momente, wo irgendwie denkst, ja, schlafen ist jetzt nicht mehr so wichtig, sondern es geht einfach darum, was dort passiert.
Ja, voll.
Und andersrum, ich habe das genauso, wenn ich zum Beispiel muss meine Arbeitszeitenfassung ausfüllen.
Hey, jetzt kommt das wieder!
Nein, aber dort lange 15 Minuten, dass ich meine ganze Motivation einfach schlagartig los wird und mir wirklich so überlege, hey, sollte ich mich nicht selbstständig machen, sollte ich nicht irgendwie etwas ganz anderes machen als das, was ich da mache. Hey, wirklich 15 Minuten lang, dass es mir richtig scheiße geht.
Ja. Das ist aber so das Bore-out-Syndrom, oder? Das ist so, wenn du Zeug musst machen, wo du das Gefühl hast, das liegt so weit unter dem, wo ich dazu bestimmt bin oder gemacht bin.
Aber ich meine, das gar nicht das so elitär aus. Oder so, sondern bei mir ist es wirklich so, wie wenn ich jetzt bei etwas im Verstand, dass es wichtig ist, jetzt zum Beispiel, ich tue ja auch bei unseren Sitzungen immer Traktanten vorbereiten und sammle die Sachen und so.
Ja, ja.
Und das ist ja auch eigentlich jetzt nicht unbedingt die super kreativste, lustigste Arbeit. Aber ich sehe einen unmittelbaren Sinn und einen Mehrwert.
Ja, ja.
Weil Leute können ihre Themen einbringen, wir sind alle besser vorbereitet, es macht irgendwie nachher mehr Spass.
Ja, ja.
Aber so Sachen wie Arbeitszeiten fassen, oder irgendwie, weißt du, etwas müssen in so ein Verwaltungssystem einspeisen.
Ja, ja, ja.
Oder so. Dort habe ich so wie keinen Nutzen für das Produkt, das wir machen.
Ja, ja.
Und es wird nicht besser. Und ich habe irgendwie immer das Gefühl, ich bin auch so ein bisschen eigentlich am Lügen. Weil ich weiss doch gar nicht genau, wenn ich an welchem Projekt geschafft habe. Weißt du, es passiert doch so viel gleichzeitig.
Ja, ja.
Also jetzt vorher sind wir draußen gestanden, haben noch Kaffee genommen und irgendwie darüber geredet, dass wir jetzt den Podcast aufnehmen, sind aber abgeschweift bei zwei anderen Themen gewesen. Was ist jetzt das gewesen? Vorher ist das Pause gewesen? Oder haben wir mit dem einem digitalen Produkt Podcast geschafft? Oder haben wir mit dem eigentlich unsere Sitzung von heute Nachmittag vorbereitet?
Ja, ja.
Oder eine nächste Blogserie? Also ich finde es hure schwierig.
Ja, voll. Voll.
Und ich denke irgendwie so wie Menschen, die sich solche Sachen ausgedacht haben. Also weißt du, dass du jetzt aufschreibst, von wann bis wann du an was schaffst. Ich glaube, die haben einfach nie so einen Job müssen machen, wo du auf Stimmungen und Sachen reagierst und plötzlich etwas passiert.
Ja.
Weil das schließt sich irgendwie wie aus, finde ich.
Ja, oder vielleicht sind, also oft sind das auch Leute, die anders organisiert sind oder anders ticken, oder? Ich bin ja auch eher, bei mir laufen die Sachen auch eher zusammen und fliessen ineinander über und dann ist es super schwierig und eben auch wirklich potenziell frustrierend, um dann das müssen für ein Verwaltungsprogramm irgendwie auseinanderdröseln und probieren in 0 und 1 zu übersetzen und so. Das zehrt dann irgendwie. Oder einfach so die repetitive Sache. Ich meine es eigentlich auch nicht elitär im Sinne von, ich bin mir zu gut für das. Ich beobachte mich.
Du bist wirklich nicht so.
Nein, aber ja. Ich beobachte mich einfach und merke, dass mich das wahnsinnig viel Kraft, völlig überdimensional Kraft kostet. Genau. Und dass ich dann auch Zeug, ich meine, das ist ja auch gar nicht rational, dass ich zum Beispiel etwas rauszögern zu machen, bis eine Erinnerungsmail vom System kommt, wo mir sagt, du müsstest das noch ausfüllen.
Gut, aber vorher mache ich eh nichts.
Es ist eigentlich absurd, wie es etwas ist, wo dann schlussendlich in 20 Minuten einen weg erledigt ist.
Ja.
Aber es gibt anderes Zeug, das viel mehr Zeit kostet, wo ich viel weniger rauszögere und wo ich viel beherzter anpacke.
Es gibt doch ab und zu Sachen, die man sich vorgenommen hat oder die man muss machen muss, die einem anscheissen.
Ja.
Zum Beispiel am Morgen geht joggen früh und es regnet und ist dunkel.
Mhm.
Aber der Unterschied ist, wenn ich das gemacht habe, geht es mir nachher besser.
Ja, ja.
Wenn ich aber ACD muss ausfüllen, das ist im Fall regelmässig so, dann kannst du sicher sein, dass ich nachher irgendeine sinnlose Zalando-Bestellung mache. Wirklich, weil ich mir irgendwie unmittelbar wieder muss zeigen, dass ich mich eigentlich schon gern habe.
Ja.
Doch.
Dass ich mich schon gern habe.
Doch, das fühlt sich irgendwie so an, wie ich habe mir etwas angetan.
Ja. Hey, weißt du, was mir so gegangen ist, wo ich für mein, also für jedes Buch habe ich bis jetzt selber müssen Personen und Sachen
gestellt. Oh fuck, ich weiß
es. Und das ist im Fall so ein
Killer. Das ist so schlimm.
Das ist im Fall, also dass man das überhaupt ohne Drogen schafft, ist für mich erstaunlich, oder? Das ist so etwas von, da hocke ich am Morgen an und weiss, jetzt muss ich einen ganzen Tag lang, muss ich einfach zu jedem erdenklichen Namen oder Stichwort, muss ich Seitenzahlen raussuchen. Das ist so stupid. Dann suchst du wirklich, gehst du Wort für Wort, dann schreibst du Seite 13, okay, nächster Eintrag, wo ist das? Seite 21, Seite 23, ja. FF und so. Und dann, also, und machst das mal für 100 Begriffe und dann bist du wirklich, dann, wie soll ich sagen, bist einfach bereit für die Apokalypse. Oder?
Ja, weißt du, das sind ja genau so Aufgaben, wo du denkst, das ist ja eigentlich nur noch ein technisches Problem, das dazu führt, dass Menschen das müssen machen.
Ja.
Eigentlich wird es wahrscheinlich, wenn meine Kinder irgendwie mal würden ein Buch schreiben oder so, in dieser Zeit wird es garantiert automatisiert sein, dass du solche Register erstellst.
Ja, ja.
Dann gibst du einfach noch die Keywords ein, die du willst, oder sagst einfach zu allen Namen oder irgendwie so,
ja.
Und dann erstellst du die Dinge. Da bin ich einfach ganz sicher.
Ja, es gibt eben, das Frustrierende für mich war, dass ich weiss, es gibt es ja jetzt sogar schon. Ich habe einfach keinen Zugriff gehabt
auf
das.
Genau.
Oder ich habe mir dann über Tutorials probiert, beizubringen, wie man das in Word kann machen. Dann hat es nicht richtig
funktioniert. Und Word ist sowieso so. Bösartig,
ja.
Wenn du etwas musst. Ja.
Und dann weisst du genau, es gibt jetzt Leute, die nur einen Knopf
müssen genau. Und ich bin zum Beispiel auch sicher, dass irgendjemand lockerfähig wäre, so einen Bot zu programmieren, der einfach meine ACD selber ausfüllt anhand von meiner Agenda.
Ja.
Und dann würde es sogar stimmen und es wäre irgendwie fair und man könnte sagen, ah, da ist wirklich das. Weil die Agenda führe ich ja.
Ja, ja.
Aber weil ich das nicht kann,
ja, ja.
Hocke ich nachher dort und muss es eindrücken. Ja, das ist. Ja, das ist wirklich so der Gap quasi, weißt, zwischen Arbeitszeit und realer Belastung und dem, was man empfindet. Wo der Lockdown dann zuerst mal kam, ich glaube,
Ende
März gewesen, oder?
Ja.
Dort bin ich ja in so einer, von außen würde man vielleicht sagen, fast manische Phase abdriftet, wo ich irgendwie die ganze Zeit Blogbeiträge geschrieben und Videos gemacht.
Wahnsinn.
Aber ich weiss genau, warum das passiert ist. Ich habe keine anderen Sitzungen mehr gehabt. Das war der Moment, das war so ein goldiger Moment, wo die Menschen noch nicht verstanden haben, dass man Meetings über Teams oder Zoom machen kann. Und darum hat man einfach mal alle Sitzungen abgesagt.
Ja.
Und wir haben natürlich schon noch unsere Teamsitzungen gemacht über Zoom und so. Das haben wir ja schon vorher gekannt. Aber sonst hat es nichts gegeben.
Ja, ja.
Und das ist einfach so gesehen, wie du hast nicht ständig Angst, dass du irgendetwas verpasst hast für ein anderes Projekt. Oder es gibt noch das Legislaturziel, das irgendwie so über einem hängt, wo man etwas machen muss.
Ja, ja.
Das Ganze ist einfach weg.
Ja, ja.
Und jeder hat mega, mega Verständnis dafür, dass gewisse Prozesse jetzt einfach nicht laufen.
Ja, ja, ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und dann ist es nachher aber with a vengeance, ist es zurückgekommen, die Zoom-Tage, wo du irgendwie sagst, ich muss mich verabschieden, auf der anderen Leitung ist schon etwas anderes am Laufen und so. Und dann bist du da irgendwie, kannst du zwischendurch durchgehen, machst rasch das Bild weg, damit kannst du pinkeln und so.
Wir haben ja dann das Rudergerät zum Schreibtisch genommen und ich habe es wirklich so gemacht, dass ich so eine Nachricht geschrieben habe, hey, meine Verbindung ist im Moment gerade schlecht, ich mache mal die Kamera aus. Und dann habe ich einfach, ich habe schon zugelassen, aber ich bin einfach aufs Rudergerät gesessen, weil ich mich musste bewegen, um das irgendwie,
Hey, hey. Ah, Stefan.
Hey, was kommt die Woche, wo die Freude oder in Spannung haltet oder dir gut tut?
Also wir haben ja einen absolut hirnverbrannten Aufnahmetag geplant. Am Freitag irgendwie 5 Folgen ausgeglaubt
am Stück. Das ist völlig Gaga-Scheiss. Ich weiss ganz genau, wie das passiert ist, Manu. Das ist wieder so gegangen, wir haben unsere Agenda geschaut und einfach gesehen, ich bin nachher 2 Wochen in der Ferien und wir müssen das irgendwie noch herbekommen. Ja. Und weil wir beide einfach zu viel Termin haben und die Röte reden, haben wir einfach gesagt, hey komm, wir machen es am letzten möglichen Tag. Das wird sicher ganz super.
Ja, genau.
Am Freitag vor der Ferien.
Ey, wer bringt es groß? Mit.
Hey, wirklich, das, oder?
Hey, man. Das wird. Und dann kommt ja das Abstimmungswochenende.
Ah, ja. Yeah.
Und das ist etwas, das hat mich noch recht beschäftigt. Du hast mich ja sehr, sehr, also mit einem geradezu missionarischen Eifer zum Ausfüllen von diesen Unterlagen animiert. Und ich habe das jetzt auch gemacht und meine Frau auch. Und mich hat das irgendwie noch nachdenklich gemacht, dass ich jetzt... Ich habe das Gefühl, dass ich halt jetzt in dem, wenn du dann so eine Kreuze musst machen und oder einfach musst schreiben ja oder nein, dann hat sich wie nochmal so verfestigt ein Gesinnungswandel, den ich in den letzten Jahren durchgemacht habe. Wenn du das so schwarz auf weiß musst festhalten und sagen, jawohl, ich bin für die Ehe für alle, oder? Mhm. Das ist für mich irgendwie jetzt gleich noch ein spezieller Moment gewesen, um das so vor Augen zu haben und zu sagen, weißt, ich weiss schon, für dich und für viele andere ist es wie etwas Selbstverständliches, wo man jetzt gar nicht so lange darüber nachdenkt. Für mich ist es überhaupt nicht selbstverständlich. Ich komme noch immer ganz anders her. Ich kenne alle Argumente dagegen und ich kenne auch alle Emotionen und Ängste, die sich mit dem verbinden. Und das ist für mich ein sehr, sehr langwieriger Prozess gewesen, wo ich einerseits haben wir sagen, ich glaube eigentlich, die Argumente verheben weitgehend nicht. Mhm. Und wo ich andererseits aber, und das ist fast vielleicht der wichtige Teil, wo ich gemerkt habe, die Ängste sind auch gar nicht unbedingt berechtigt. Also die Ängste...
Also der Zerfall von der Familie.
Genau, und der Zerfall von der Familie, Auflösung von diesen Werten, wo da hochgehalten werden. Und wo ich auch finde, wo jetzt gerade die evangelikalen Kreise mit einem gewissen Recht auch hochgeschätzt werden, dass irgendwie Kinder in halbwegs intakten Verhältnissen können aufwachsen, dass sie irgendwie eine gewisse Stabilität vorfinden.
Das finde ich auch mega wichtig.
Und das wird aber verbunden halt mit dem traditionellen Konzept von Ehe und Familie und alles, wo dem nicht einmal entgegensteht, sondern das irgendwie ausweitet oder als Alternative dann sich ins Bild setzt, das ist bedrohlich, oder?
Ja.
Und ich habe, das ist für mich ein langwieriger Prozess gewesen, um irgendwo die Ängste auch loswerden, oder?
Ja, das kann ich mir noch gut vorstellen. Gell? Aus meiner Perspektive ist ja irgendwie so, ich bin was so Kinder, vor allem auch meine Kinder angeht, wahrscheinlich eigentlich ein rechter Bünzli. Ich will doch auch einfach, dass die so stabil und sicher und gut wie irgendwie möglich
sind. Ja, genau.
Und das ist aber für mich eigentlich immer so der Common Ground gewesen, den ich auch gefunden habe. Dort müsste sich doch jetzt Menschen, die, ich weiß doch nicht, Vorbehalte haben gegenüber anderen Lebensformen etc. mit denen treffen, die für die Ehe für alle sind. Weil man kann doch quasi wie sagen, sogar wenn du jetzt irgendwie ein Problem hast, dass Männer küssen und Frauen küssen.
Mhm.
Ausser wenn du im Internet bist und gehst Filme schauen. wenn du das Problem hast, dann müsstest du doch sagen, okay, aber unter diesen Bedingungen, dass das eine Realität ist, die es gibt, finde ich es doch super, wenn die wenigstens eine fixe Lebensform wählen, wo sie den Kindern Sicherheit bietet, ja. Also die eine Kontinuität hat, die auf das angelegt ist.
Mhm.
Oder ich habe natürlich gefühlsmässig, weißt du, schon das Erste nicht, dass ich das komisch finde, das stimmt. Und von dem her ist das irgendwie jetzt für mich nicht ein mega Gedankengang gewesen, den ich machen musste, wenn ich dort stand. Aber das andere ist halt für mich schon so, dass ich denke, ja, hey, aber wenn euch das wirklich so wichtig ist, mit dem Kind zu wohnen und so, dann müsst ihr doch gerade dreimal dafür sein.
Mhm. Ja, ja. Ja. Und ich habe das Erste, was du beschreibst, habe ich auch irgendwie, bin ich erst mühsam losgeworden, der Reflex zum, also ich habe das ein bisschen auch gelernt von Peter Hempelmann, wo ja die Milieustudie mhm. betreibt und sehr, sehr stark in diesen Milieus denkt. Und er hat das nicht nur in dieser Hinsicht, sondern auch in anderer Hinsicht hat er beschrieben, dass zwischen den Milieus und ihren Lebensweisen regelrechte Ekelschranken bestehen, oder? Also das, und das könnte man jetzt auf ganz andere Bereiche ja. an, dass Leute, es gibt da Leute, die irgendwie durch ein mittelständisch-bürgerlicher Vorort laufen und könnten auf den Bordstein kotzen, wenn sie nur die Gärtchen anschauen, die sie sehen. Weißt?
Steingärten. Ich finde, Steingärten sind so etwas.
Ja, ja, aber weißt du, der Lebensstil, irgendwie, jeder hat jetzt da seine Garage und seinen Schrebergarten. Es gibt ganz verschiedene Ekelschranken, aber das hat schon auch ein Beispiel ist schon auch die Frage von Lebensformen. Und ich bin schon mit dem aufgewachsen, wirklich auch etwas, das nicht reflektiert ist, aber wo ich einfach irgendwo grusig und unnatürlich gefunden habe, weißt? Mhm. Und wo ja. ich jetzt auch, das ist wie so eine Primal, das ist nicht etwas, wo ich mich entschlossen habe, um das zu empfinden, sondern das ist etwas, wo ich zutiefst einfach auch in Filmen oder wo auch immer, einfach irgendwo ekelhaft gefunden haben, oder?
Also, gerade mir war nie gewesen, weißt, so ekelhaft, sondern so wie total ungewohnt. Und dort ist nachher irgendwann Six Feet Under gekommen.
Mhm.
Und Six Feet Under zelebriert das schon fast ein bisschen. Oder nein, eigentlich eben gar nicht zelebriert, sondern zeigt es einfach gleich normal und häufig und intensiv, wie man das sonst so kennt, so von heterosexueller Erotik in Serien.
Mhm.
Und ich habe wirklich gemerkt, einfach durch das, dass ich das schaue, ist das nichts mehr gewesen, wo ich einen Sonderfall finde.
Ja, ja, ja.
Das ist noch krass.
Weißt du, es ist lustig, dass du jetzt eine Serie erwähnst, weil mir ist das im Fall genauso gegangen bei Modern Family.
Ich habe immer
Modern Family geschaut und irgendwie gesehen, wie da der Cam und der, wie heisst er nicht, Mitch, ist ja gleich. Die beiden, das schwule Paar, wo dann auch ein Kind adoptiert und so. Aber um die irgendwie so im Alltag sehen und merken, dass die da mit ganz ähnlichen Sachen kämpfen,
ja.
irgendwie so auf eine Art auch wahnsinnig dann irgendwie auf ihre Art auch verbürgerlicht werden und irgendwie die genau gleiche Auseinandersetzung. Ich habe das mit Hochgenuss geschaut, diese Serie, und habe gemerkt, wie auch die so emotional auch gewisse Schranken oder Barrieren wie abgebaut worden sind, weißt?
Ja, das glaube ich, ist etwas, wo man eben intellektuell ist, so die eine Seite, dass man das irgendwie wie im Verstand versteht. Und ich glaube aber wirklich, dass so Kunst, Literatur, Serien, all das zusammen uns irgendwie, dort wie hilft, das nachher auch zu spüren.
Ja, ja.
Ja.
Aber Mann, ich habe halt auch das Gefühl gehabt, jetzt bei Modern Family und so, zumindest am Anfang, habe ich das Gefühl gehabt, ist es jetzt noch nicht so ein programmatisches Umerziehungsprogramm gewesen von diesen Serien.
Also, es ist wieder wirklich null.
Ja. Und das habe ich zum Teil ja heute, wir haben schon ein paar Mal über das geredet, wir müssen das nicht vertiefen, aber ich habe bei Netflix zum Teil das Gefühl, jetzt werden Serien ganz bewusst nach einer bestimmten politischen Agenda gestrickt, um irgendwelche Sensibilitäten schaffen und irgendwelche Vorurteile abbauen, wo ich mich dann plötzlich so in einem pädagogischen Zusammenhang wiederfinde. Ja. Und da bin ich ja mega allergisch drauf. Und das habe ich aber
was ist denn so ein Beispiel, wo du würdest sagen, dort passiert das?
Ich habe jetzt zum Beispiel bei SWAT geschaut, Netflix, so eine Serie, wo es eben um SWAT-Officers geht, wo so Anti-Terror einsetzt und so richtig actionmäßig. Und dann hat es zwischendurch immer so eingeschoben, hat irgendwie eine von dem SWAT-Team ist bisexuell und verliebt sich dann in eine Frau und die Frau eröffnet ihr dann, dass sie eben mit einem Mann schon zusammen ist, aber dass sie eine Dreierbeziehung sucht und dann wird das in einer Penetranz wird mir die Normalität von dem Trärchen eingepaukt, weißt? Und dann hat sie immer so künstliche Dialoge, wo sie dann mit irgendeinem frommen Katholik aus dem SWAT-Team redet und er sagt, aber es ist doch nein, es müsste doch Mann und Frau und wenigstens zwei und so. Und dann wird dann der quasi so langsam merkt er, dass das völlig normal ist, dass man das Dritte in einer sexuellen Beziehung lebt. Und ich denke dann wie so, hey, komm, nimm Knarren führen und schiess ein paar Leute ab, aber mach jetzt nicht eins auf irgendwie liberal-intellektuelles Umerziehungsprogramm für dich.
Also, ich habe gerade an etwas müssen denken, wo ich den ähnlichen Reflex habe, aber es geht dort überhaupt nicht irgendwie um Ehe oder wer darf mit wem Sex haben oder irgendwie so etwas, sondern Ferdinand von Schirach gibt es das Theater, das aufgeführt wurde im Fernsehen, wo es um die Sterbehilfe geht.
Ja, genau.
Und dort finde ich so, das, was der katholische Bischof ist, glaube ich, oder Priester, ich weiß gar nicht genau, sagt, ist es so ein Pappkamerad und wie das nachher dann quasi ins Leere läuft, dass ich dort so das Gefühl habe von der pädagogischen Umerziehung.
Ah ja,
ja,
also weil er die Figuren ja bewusst aber, so formt.
Genau, oder? Und vielleicht bin ich halt dort viel empfindlicher jetzt bei so einem Thema und merke es dort
nicht. Ja. Ja, ja, ja.
Du, Manu, ich habe noch etwas, was ich dir noch nicht erzählen konnte.
Oh nein, was kommt?
Ich weiss nicht, kennst du noch Barcelona und Oreo? Das sind die beiden Meersäule, die mal in unserem Podcast sind disst worden.
Oh.
Und jetzt an der Kirchentagung habe ich den Andreas wieder getroffen. Er ist quasi wie der Papi von der Meersäule. Natascha ist Mami und er hat mir gesagt, dass die beiden Meersäule nicht mehr unter uns sind.
Ehrlich jetzt?
Ja. Ja. Ich habe jetzt gedacht, wir könnten ihnen doch einfach je vielleicht einen guten Wunsch mitgeben, den Meersäule.
Den Meersäule.
Für ein Eschaton, wo sie jetzt vielleicht schon drin sind.
Dass sie können miteinander auf einem Regenbogen rutschen. Oh. Aber ich habe ja eine Predigt gehalten zum Himmel am Sonntag und habe probiert, so eine möglichst bodenständige, handfeste Vision vom Himmel entwickeln, wo eben die auch ihren Platz haben. Von dem her würde ich sagen, dass sie sich jetzt einer neuen Existenz dürfen erfreuen oder darauf warten mindestens.
Ja, und ich wünsche denen beiden, dass sie jetzt an einem Ort sind, wo sie von all ihren Mitmeersäulen und Mitmenschen oder wer immer denn dort ist, geschätzt werden und nicht diskriminiert werden für Intelligenzdefizite oder ähnliches.
Okay.
Und euch allen wünschen wir eine wunderbare, gute Woche. Bleibt gesund, geht abstimmen. Und wir hören uns wieder nächsten Montag und dann bin ich schon in der Ferien. Hoffentlich in der Sonne am Strand mit einem Käfeli.
Ja, hör auf. Ey. Und macht etwas in dieser Woche, probiert etwas zu machen, das euch Energie zurückgibt und nicht nur aussaugt, wenn es irgendwie möglich ist.
Genau, das ist wunderbar.
Ciao zusammen.